Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Waschen, reinigen, pflegen, mit Fett ins reine Leben. Und hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 260. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Wir sind ja nicht bei den Weight Watchers hier.
Nein, das ist ein... Ich konnte nicht anders als diesen schönen Spruch mit, weil ich stehe letztens an der Ampel, hält neben mir so ein Bus, genau mit dem Spruch drauf, weil Wäscherei Fett, Wäscherei Fett hier aus der Gegend hat genau den Werbespruch, waschen, reinigen, pflegen, mit Fett ins reine Leben. Und ich finde es so grandios irgendwie. Ja,
und dann noch so ein falscher Reim.
Ne? Ja, total. Aber ich habe auch den falschen Reim habe ich auch erst auf den zweiten Blick bemerkt, aber also dass es eben keiner ist. Aber was meinst du, das hat sich Oma Fett wahrscheinlich in 20er Jahren ausgedacht, den Namen.
Ja, genau.
Und seitdem heißen die einfach Fett.
Ja.
Ist natürlich als Wäscherei, Familienbetrieb ist das natürlich auch ein scheiß Name, aber. Ja.
Ja, da drängen sich sofort lustige Sprüche auf, ne? Irgendwie was mit Fettflecken und so.
Ja, was meinst du, die ihr Leben lang, alle Generationen, die mittlerweile in der Wäscherei Fett gearbeitet haben, mussten nicht von jedem dritten Dad-Jokes anhören. Ja, klar. kriegen sie den Fleck nochmal raus? nur so Sprüche. Er holt sie so aus.
Ja, ich habe ein bisschen Sonne abgekriegt so. Und ein bisschen Seeluft.
Also du siehst nicht danach aus, als wärst du über den 1. Mai in Berlin gewesen und hättest Steine geschmissen.
Nee, dies Jahr nicht. Nee, ich hab lecker gegessen. Mhm. Gestern noch eine Riesenportion Muscheln aus Seeland.
Importiert.
Quasi importiert von der kleinen Insel Neltje-Jans nach Middelburg.
Aha. Da hast du dich rumgetrieben in den letzten Tagen.
Da habe ich mich rumgetrieben, ja, genau. Ja. Wäre übrigens mein Tipp der Woche.
Boah, heute gehen wir aber ganz direkt rein.
Ja, wir steigen. Der Tipp der Woche.
Boah, das ist der früheste Tipp der Woche, den wir jemals hatten.
Ja, ne? Ja. Aber wo wir jetzt gerade von Middelburg reden.
Die Folge dauert heute auch nur 5 Minuten.
Nee, mach doch mal, also alle fahren ans Meer. Ne? Mhm. Gerade so die Ruhrgebietler, die Kölner und das ganze Rheinland fährt nach Seeland ans Meer. Gerne nach Domburg oder so. Mhm.
Alle, ja.
Und ich wollte mal einfach nicht dahin, wo alle hinfahren, sondern ich bin einfach in die Hauptstadt von Seeland gefahren, habe mir da eine Airbnb-Bude besorgt und es war hervorragend.
Kommt man jetzt nicht so direkt auf die Idee, direkt in die Stadt, also wenn man nach Holland fährt, in die Stadt zu fahren, aber warum eigentlich auch nicht? Ne?
Ja, superschöne Stadt sowieso und für ein Städtchen von 50.000 Einwohnern richtig was los.
Immerhin, das ist ja immerhin eine Unistadt.
Ist eine Unistadt, ja. Und jetzt war auch am Wochenende waren irgendwie 2 Feiertage, also Befreiungstag ist eine Riesenparty in Holland und da spielten überall Livebands auf dem zweitgrößten, also auf dem Marktplatz da irgendwie, war eine Riesenbühne aufgebaut, da spielten richtig gute holländische Bands und am Abend vorher war Erinnerungstag, das war alles ein bisschen ruhiger und im Restaurant wurde dann auch Punkt 8 Uhr die Musik abgedreht und kurz sprach der König und dann war 2 Minuten Stille angesagt.
Hey.
Bis man dann 2 Minuten später wieder ein Bier bestellen konnte. Das haben die alle sehr ernst genommen, auch die jungen Leute, aber danach war es dann auch
gut. Also so richtig patriotische Holländer.
So richtig patriotisch.
Also du weißt ja, ich bin ja auch oft da in der Gegend und da unterwegs, wo du nämlich gerade sagst, da war eine Bühne auf dem Marktplatz aufgebaut. Ich kenne Middelburg nur, dass da entweder eine Bühne gerade aufgebaut wird, eine Bühne gerade abgebaut wird oder eine Eisbahn aufgebaut wird oder eine Eisbahn abgebaut wird oder der Markt aufgebaut wird oder abgebaut wird. Da wird einen Tag wird was abgebaut, dann wird am nächsten Tag nämlich wieder was aufgebaut.
Ja. Und nie siehst du die Veranstaltung.
Doch, selbst die habe ich auch schon mal, da habe ich auch schon mal was erlebt, aber trotzdem, da wird ständig was auf und abgebaut.
Ja. Ja, ist ein gutes Zeichen, dass da was los ist.
Naja, auf jeden Fall.
Mhm. Nee, war super. Und von da aus kannst du trotzdem ans Meer fahren. Also ist ja kein Ding, von da aus ein paar Kilometer an den Strand zu fahren oder so.
Ja, das ist vor allem auch mal ein Tipp an alle, die aus anderen Gegenden von Deutschland kommen. Ja. Auch, weil das ist auffällig, dass die ganze Niederlande hauptsächlich von NRW-Einwohnern ja besucht wird. Es gibt so eine Deutschlandkarte, kennst du die, wo quasi die ist aufgeteilt in, ich glaube, vier Zonen, von wo aus, also aus welcher Region quasi das nächste gelegene Meer ist.
Ah, okay.
So, das heißt, du hast so den Westdeutschland, die fahren natürlich alle nach Holland an die Nordsee, weil es nahegelegen ist. Dann gibt es die an die deutsche Nordsee fahren, an die deutsche Ostsee oder dann nach Italien ans Meer. Und da ist Deutschland genau aufgeteilt irgendwie. Mit so einer, also jetzt ist kein Kreuz in der Mitte, sondern das ist schon so genau die Linien aufgeteilt.
Ja.
Und daran siehst du, dieser Holland-Fahrteil ist nicht sonderlich groß. Weil es ist dann oft schneller für die Einwohner nach oben oder nach unten zu fahren.
Ja, ist richtig. Ja, und deswegen siehst du speziell in Zeeland, weil das natürlich das nächstgelegene Strandgebiet ist, quasi siehst du extrem viele oder fast nur Ruhrgebietler und Rheinländer. Mhm. Ja, nur in Middelburg eben nicht, weil die sind nämlich abends alle weg. Die kommen mal nach Middelburg Kaffee trinken oder sich mal umgucken, aber am Nachmittag sind die alle weg und dann
glaube ich sogar, also ich würde auch behaupten, ich war nach 17 Uhr noch nie in Middelburg. Also wüsste ich nicht. Vielleicht Viertel nach sechs. Viertel nach fünf.
Nee, fand ich schön. Mache ich nochmal, glaube ich.
Sehr gut. Guter Tipp. Ich habe ich weiß ja nicht, ob das ein Tipp ist, der jetzt gar kein Tipp ist, weil nur ich das nicht wusste. Es gibt ja manchmal so Sachen. Aber wusstest du, dass man Zwiebeln nicht neben Kartoffeln lagern kann? Soll?
Nee.
Ach, da bin ich mal froh. Ich habe mich immer gewundert, warum meine Kartoffeln immer so schnell keimen.
Ah.
Insbesondere seitdem ich umgezogen bin, wo die nämlich in so einem Schrank, nebeneinander habe ich so Kunststoffbehälter, wo ich in dem einen die Kartoffeln habe, in dem anderen die Zwiebeln. Zwiebeln dünsten ihr ganzes Leben lang, wenn die da liegen, Ethylengase aus und bringen die Kartoffeln zum Keimen. Das heißt, ich habe ja immer auch die leckeren Kartoffeln vom Bauern, die bei dem wochenlang im Hofladen da rumliegen und nichts passiert. Und dann nehme ich die mit nach Hause und drei Tage später fange ich an zu keimen. Da dachte ich, das kann ja alles nicht wahr sein. Ich habe jetzt mittlerweile, kaufe ich 2,5 Kilo Tüten von dem, weil die halten sich ewig, wenn man die kühl und dunkel lagert, aber ohne Zwiebeln dabei.
Das wusste ich nicht.
Ich habe dann mal gegoogelt und tatsächlich, das weiß man eigentlich anscheinend.
Also ich habe auch irgendwann mal erfahren, von nicht allzu langer Zeit, das wusste ich auch nicht, dass man Äpfel nicht im gleichen Obstkorb lagern soll wie zum Beispiel Bananen.
Ja, aber auch, weil irgendein Reifeprozess angestoßen wird, ne?
Genau, Äpfel dünsten auch irgendeine Chemikalie aus.
Die Furz.
Apfelfurz. dass so Früchte wie Bananen extrem schnell reifen lässt.
Mhm. Nicht nur Bananen, Gurken zum Beispiel. Also ich hatte mal auf Äpfeln zwei frische, ganz knackige, frische, ganz normale Salatgurken draufgelegt.
Ja.
Ein paar Stunden später hingen die im Bogen runter. wie so ein schlaffer Sack.
Scheiß Äpfel.
Ja. Also Äpfel eigentlich nicht gut. Nee, kann ja auch nicht gesund sein, wenn alles weich in einem wird.
Ja, ich weiß auch nicht. Äpfel können nicht gesund sein.
Ja, ist viel zu sauer wahrscheinlich.
Ja, ja.
Gut, aber wie gesagt, keine Zwiebeln neben Kartoffeln.
Mhm. Ja, besser nicht.
Mhm.
Was ist dir denn sonst so zugestoßen letzte Woche?
In der letzten Woche, auch ein schöner Tipp für alle Rheinländer, nicht nur Köln und Düsseldorf, auch Bonn.
Ja.
Ich war zum ersten Mal bewusst in Bonn am Rheinufer und ich muss mal wieder sagen, kann Bonn Rhein?
Ja.
Im Gegensatz zu Köln. Köln kann ja kein Rhein. So, es stromt ein Strom durch Köln. Und was macht Köln? Nix. Mhm. So ein bisschen in Deutz wird mittlerweile dann an den Rheintreppen da sind immer mal Flohmärkte und so. Aber gut, jetzt war am 1. Mai natürlich tipptopp Wetter auch in Bonn natürlich. Und da waren alle draußen. Aber ich finde es grandios, was die Stadt da kann.
Ja.
Und auch eine schöne Altstadt, muss man sagen. Mhm.
Ja, Bonn macht Spaß.
Ach, du hast ja auch lange gewohnt. Ja, wollte ich gerade sagen.
Naja. Also müsste ich nochmal in eine Großstadt ziehen, würde ich wahrscheinlich Bonn wählen.
Ja, ich kann verstehen. Also man hat da auch noch so einen ganz leichten Hauch von Hauptstadt, ne? Ich weiß nicht, warum. Ja, genau. Obwohl es ja gar nicht so groß ist, aber irgendwie, man hat so einen leichten Hauptstadthauch.
Ja, vor allem, wenn man so ein bisschen sich auskennt und die Gebäude erkennt, die früher mal zum Regierungsviertel gehört haben.
Ja, das alte Regierungsviertel, das ist mir sehr bewusst, weil ich da früher oft zum Drehen war. Aber sonst in Bonn nämlich so gar nichts.
Mhm. Ne, ist echt schön, muss ich sagen.
Ja. Nee, sonst war entspannte Woche, muss ich sagen.
Gut.
Ja.
Gut. Ja. Bei Trump war die Woche auch recht entspannt. Außer, dass er seit gestern wieder droht, irgendwie den Iran in Grund und Boden zu bomben, wenn die jetzt nicht endlich die Straße voll Hummus frei machen.
Mhm.
Aber ich habe ein schönes Zitat mitgebracht. Das hat er auch vorgestern Nacht, glaube ich, veröffentlicht. Habe ich wieder wortwörtlich übersetzt und ich lasse das einfach kommentarlos auf euch einwirken.
Warte, ich mache dann auch kommentarlos die lustige Kapelle wieder darunter.
Die Spritpreise sind im Moment etwas hoch. Vielleicht, weil wir zu viel gewinnen. Aber das ist okay, weil echte Amerikaner wissen, wie man sich anpasst. Patrioten klagen nicht, sie sparen. Hier sind ein paar großartige, sehr kluge Tipps. Überprüft den Reifendruck. Ein großer Tipp. Riesig. Spart eine Menge Sprit. Die meisten wissen das gar nicht. Fahrt langsam. Kein verrücktes Beschleunigen wie die Bekloppten. Smoothes Fahren gewinnt immer. Fahrt nur bergabwärts, wenn möglich. Ich sage das seit Jahren. Die Schwerkraft ist Gratisenergie. Keiner nutzt sie so, wie wir eigentlich sollten. Geht nachts tanken, wenn das Benzin kühler ist und daher mehr Kraft hat. Wissenschaft. Tut euren Teil, spart Sprit, benehmt euch nicht wie liberale Demokraten.
Kann das sein, dass Donald Trump auf Deutschlandbesuch war und durch Zufall bei einem Arzt war und im Wartezimmer gesessen hat und so eine alte ADAC gelesen hat? Das ist ja 1:1 so aus der ADAC-Zeitschrift. Vor allem, wenn Amerikaner sagen, spart Sprit, ne, mit ihren Gallonen da.
Ja. Ich hab mal kurz ausgerechnet, die zahlen jetzt, wo die Spritpreise so hoch sind und alle am Heulen sind, zahlen die 1 Euro pro Liter.
Ja.
Mein Gott.
Mhm.
Aber fahrt am besten alle immer bergab, dann spart ihr Sprit.
Das ist geil. Was war das? Schwerkraft ist umsonst?
Schwerkraft ist umsonst.
So.
Und nachts tanken, weil der Sprit kühler ist und mehr Kraft hat.
Wow.
Ja.
Ja, finde ich super. Ich glaube, der hat die ADAC gelesen und dann ist der nachts aufgewacht und hat das schnell runtergeschrieben. So, ja. So mit halb
und hat das nicht ganz verstanden.
Genau, aber so war halb mit halb Traum noch dabei.
Und ja,
so.
Ja, genau.
Hat immer bergab.
Das ging wieder natürlich durch die Medien, weil das so intelligent war.
Aber sag mal, sein angedrohter, geplanter Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland, ne?
Ja.
Also von hier stationierten US-amerikanischen Soldaten. Wem will der denn damit drohen eigentlich? Der NATO?
Nee, dem Merz.
Ja, okay. Aber
und zwar persönlich.
Aber warum? Wie kann er dem Merz damit persönlich drohen?
Das versteht ja niemand.
Ach so, ach, das ist okay.
Außer
das ist
Trump. Also er droht mit dem quasi mit dem Entzug von 5000 Soldaten, was aber hauptsächlich den Amerikanern selber schadet.
Ja, natürlich.
Klar. Und gleichzeitig hat er auch noch mal ganz kurz die Zölle auf deutsche Autos, also die Importzölle in die USA, auf 25% angehoben. Mhm. Einfach mal so. Auch um Merz eins auszuwischen, weil der hat gesagt, das ist nicht unser Krieg. Und deswegen gibt es jetzt Strafe.
Natürlich.
Natürlich.
Oder um es in Merz Worten zu sagen, wie er sich über sich sagte, er will kein wie war das, nicht wie ein geschliffener Kieselstein reden. Hat er doch gestern. Ja. Er redet so, wie ihm der Mund gewachsen ist und nicht wie ein geschliffener Kieselstein.
Richtig.
Sehr schön. Verstehe.
Ja, das war unser Hofnarr im Weißen Haus.
Sehr gut. Ich habe letzten Tag was Schönes gelesen. Wusstest du, was mit Silikonbusen und sowas alles passiert, wenn man stirbt?
Nee.
Da bleibt. Ja. Also Menschen werden ja nicht wieder auseinandergeschnitten und dann wird ja nicht wieder alles rausgeholt. Das heißt, wenn irgendwann mal in ein paar tausend Jahren so einige Gräber ausgehoben werden, dann liegen exakt an den Stellen liegen noch so Sachen, weil so die Halbwertszeit von so Silikon ist unfassbar lang natürlich.
Ja.
Herzschrittmacher und so, bleibt ja alles drin.
Ja, also künstliche Hüftgelenke.
Ja, liegt da. Also ja. Bei einigen Menschen, glaube ich, kannst du in ein paar tausend Jahren noch den Mensch erkennen, wenn da so viel drin ist. Dann kannst du die Brüste erkennen, dann siehst du da oben so Zähne rumliegen. Vielleicht ein Glasauge noch.
Die ganzen Piercings.
Ja.
Ja.
So Haare bleiben eh lang. Das ist bestimmt ein lustiges Bild irgendwann mal.
Ja. Ich meine, und auf den Friedhöfen werden die Leute ja nach, ich glaube, 25 Jahren ausgegraben.
Ja, es gibt Länder tatsächlich, jetzt ohne Witz, die bieten mittlerweile gegen Aufpreise grüne Bestattung an. Also das heißt nämlich dann wirklich, dass man angeben muss, was man alles an sich getunt hat und was da alles für Ersatzteile drin sind. Und die werden dann wirklich entfernt vorher.
Oh.
Weil natürlich so viel Plastik im Boden ist natürlich jetzt auch nicht so geil.
Nee, eben. Nee.
Und zum Beispiel Herzschrittmacher müssen vor der Kremierung sowieso entfernt werden, weil sonst explodieren die einfach. Die muss man sowieso raus. Ja, weil da ist ein Akku drin, ne?
Ja, klar.
Ja.
Nicht, dass die Asche durch die ganze Bude fliegt. Ja,
knallt uns.
Hast du denn schon irgendwas an Ersatzteilen in dir?
Nee, nicht mehr. Nicht mehr heißt, ich hatte mal als Kind hatte ich Zahnfüllung, aber nee.
Ja, siehst du.
Das ist, du hast bei dir ja auch nur umgebaut, ne? Du hast ja das eine von nach da und das hier und von da nach da.
Ja, genau. Aber alles blieb alles in der Familie quasi.
Du hast so ein bisschen umgeräumt. Nee, das ist zum Glück noch alles sind Originalteile.
Aber kann ja noch kommen. Ich glaube, eines Tages haben wir alle irgendwelche Ersatzteile drin.
Meinst du so technische? Oder?
Ja, und wenn es nur ein Stent ist oder eben das Hüftgelenk oder künstliche Zähne sind natürlich auch.
Stimmt, ja. Ja. Ja, alles echt. Mhm.
Ja, schön. Alles echt. Authentisch.
Sollen wir mit unnützem Wissen prahlen?
Gerne, gerne.
Ich habe ein bisschen was aus der Film- und Theaterwelt mitgebracht.
Ah.
Jetzt habe ich natürlich ein bisschen was vorweggenommen, weil die Frage an dich, ob du schon mal den Begriff Rhubarbing gehört hast. Also vom englischen Rhabarber.
Nee.
Also, kannst du dir vorstellen, was das ist?
Überhaupt nicht.
Das ist, das Rhubarbing ist quasi das Mundbewegen und Murmeln im Hintergrund für Statistiken in Film und Fernsehen. Das heißt, wenn du als Statist oder als Statisten im Hintergrund in der Menschenmenge stehst und hinter der eigentlichen Szene bist,
ja,
soll das ja so aussehen, als würdest du dich mit deinem Nebenmann unterhalten oder du
stehst. Ja, also Restaurantszenen
oder so. Genau, Restaurant oder du stehst irgendwie im Laden und kaufst irgendwas. Ja. Und da lernen Schauspieler das unterschiedliche Aussprechen des Wortes Rhabarber in verschiedenen Betonungen, weil das aus der Ferne so aussieht, als würde man reden, ganz normal reden. Und du musst nicht extra dafür Dialoge.
Ach so, ja klar. Du müsstest ja auch noch ein Drehbuch für die Statisten haben.
Ja, oder irgendwas, was ne, so aussieht. Aber das Rhubarber. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, weil das muss auch so unfassbar beschissen aussehen.
Ja.
Ich habe aber tatsächlich. Ja, genau. Aber, genau, und dann, das, aus der Ferne hört sich das auch noch so ein bisschen so an. Ne? Natürlich, ja. als dieses Gemurmel, Geblabber, aber eben nicht. Nicht ein echter Text, von dem man abgelenkt werden könnte.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie dieser Lorem Ipsum-Text. Also einfach so, ja, genau, so ein genau. Platzhalter-Text.
Und wenn du Rhabarber auf Deutsch sagst, klingt die Unterhaltung auch deutsch. Mhm. Und wenn du die ganze Sache zum Beispiel auf Englisch, also Rhubarb, machst, dann klingt das Englisch. Und da ist es auch egal, ob britisch oder amerikanisch, aber es hat diesen englischen Sound irgendwie.
Und das erste Mal ist das irgendwie in den 30ern, oder ist dieser Begriff aufgekommen, und seit den 70ern ist der Begriff mit Erklärung sogar im Oxford Dictionary aufgenommen. Ja. Also es ist, ich dachte auch zuerst an einen Witz, aber man kann auch bei YouTube mal gucken und da siehst du so Szenen, wo du ganz klar, wenn es weiß, im Hintergrund aller Rhubarben siehst.
Aber im Duden steht es noch nicht als Rhabarbon.
Nee.
Schade.
Nee. Aber wenn man das in Übersetzer eingibt, je nachdem in welchen, dann kommt das auch raus. Weil eigentlich ist das nämlich Rhabarber aussehen. Das machen die meisten Übersetzer da draus.
Ah, okay.
Aber es gibt welche, die spucken das dann auch als diese Dialogtechnik aus.
Interessant.
Ja.
Interessant. Ja, ich habe wieder Geodaten mitgebracht.
Ah ja.
Hat mich wieder eine sehr schöne Statistik erreicht.
Welches Körperteil hat man noch nicht in Größe und Länge?
Es geht jetzt nicht mehr um Körperteile, sondern um eine Körperfunktion, nämlich den durchschnittlichen Stuhlgang der Europäer pro Woche. Wie die das jetzt wieder gemessen haben, kann ich auch wieder nicht sagen, aber ich bin sicher, das entspricht allen Regeln der Wissenschaft.
Jetzt müssen wir mal, also in Farbe oder in Form oder in Gewicht oder wie, von welcher Maßeinheit sprechen wir jetzt?
Allein die Häufigkeit.
Achso, nur die Häufigkeit.
Ja. Insgesamt sind die Zahlen schon sehr überraschend, aber die unterschiedliche, der unterschiedliche Stuhlgang nach Region und nach teilweise erkennt man Muster dabei, teilweise auch nicht, aber das hat wohl dann natürlich auch was mit den Ernährungsgewohnheiten zu tun.
Ernährungsgewohnheiten und ich habe gerade überlegt, Bewegungsgewohnheiten auch weil das, umso mehr man sich bewegt, desto höher ist ja überhaupt der ganze Mechanismus im Körper und desto mehr wird hier umgesetzt, desto mehr isst du dann ja auch. Mhm. Aber wo kann man denn da denn jetzt eine. Sind die Süddeutschen besonders faul oder so? Also, da wüsste ich jetzt. Ich würde mal. Aber so ein vernünftiger Durchschnitt ist doch eins, oder?
Pro Woche.
Nee, also pro Tag. Jetzt. Pro Woche. Da würde ich aber mal ein Pülverchen nehmen, glaube ich. Also ich sag mal, ja, so ein guter Durchschnitt ist 7.
Ja, ich würde mal sagen, 7 bis 14 maximal.
Boah, da muss aber auch schon was schieflaufen, oder? Nö. Bei 14.
Zweimal am Tag ist doch jetzt nicht böse, oder?
Also man kann, wenn man gern halbe Sachen macht, ja. Also ich mache Sachen meistens zu Ende.
Ach, deswegen sitzt du immer so lang.
Ach, du hast nicht die Zeit dafür, oder was? Nee. Ich wusste nicht,
immer so im dass Vorbeigehen. Wir
irgendwann mal öffentlich, aber gut.
Ja, aber das Thema liegt ja hier vor.
Ja.
Ich kann dir sagen.
Das ist ja nur wissenschaftlich jetzt betrachtet. Da können wir jetzt gar nichts.
Genau. Nee, ja. Die Verlierer sind...
Moment, was ist Verlierer? Hoch oder tief?
Tief. Also
wenig.
Das sind also maximal 10 Mal pro Woche.
Moment, also ist das jetzt... Okay.
Wenig. Mhm. Also die geringen Kacker sind die meisten Balkanländer. Mhm. Mazedonien nur 1 Mal pro Woche.
Hä?
Ja. Und Island ist bei 3 Mal pro Woche.
Ja, tut doch weh.
Ja, meine ich auch. Oder? Mhm. Im unteren Mittelfeld, und da reden wir von 11 bis 20 Mal pro Woche, sind Belgien, Schweiz, Kroatien und die Ukraine.
Belgien und Schweiz hätte ich gesagt, wegen vielen Fett und Käse. Mhm. Vielleicht.
Ja, Kroatien bricht bei den Balkanländern so ein bisschen aus. 11
bis 20 Mal ist jetzt auch eine komische Zahl, ne?
Ja, ich meine, das waren so Gruppen bis 10, dann 11 bis 20. Mhm. Jetzt kommt 21 bis 30 Mal pro Woche, ist das obere Mittelfeld. Niederlande, Dänemark und die baltischen Staaten.
21 bis 30 Mal, das ist 3 bis 4 Mal.
Ja.
Wie, das ist so... Also haben die nichts, also haben die kein Privatleben? oder
ich finde, das ist ein sehr privates Leben.
Oder hat sich das maßgeblich verändert, seitdem es Smartphones gibt?
Wahrscheinlich. Aber es wird noch besser. Die Gewinner. Das ist also plus 30. Mehr als 30. Spanien, Frankreich, Russland, Großbritannien und den Vogel schießt Italien ab mit 55 Mal pro Woche.
Nicht dein Ernst?
Ja.
So oft gehe ich noch nicht mal pinkeln. Wirklich nicht.
Die Italiener hängen den ganzen Tag auf dem Pott.
Ja, ich hole jetzt einen Rechner hier raus. Ich kann das jetzt gerade nicht im Kopf rechnen. Das sind 7,8 Mal, 7, ja doch 7,6, nee, 7,9 Mal. Boah, allein was die für eine Keramikverschleiß haben.
Ja.
Wasserverbrauch.
Kein Wunder, dass die Wirtschaft da nicht funktioniert, wenn die alle immer nur am Klo sind.
ich kann diese Zahl kaum glauben. Mhm. Weil ich hätte jetzt gesagt, alles, was über 2 hinausgeht, im Mittel, sagen wir jetzt mal, man kann ja auch mal krank sein oder so, aber hätte ich gesagt, ist nicht gesund. Mein Gott.
Ja, und natürlich die abschließende Frage, wie oft, glaubst du, wird in Deutschland pro Woche gekackt?
Ja, ich glaube, du hast ja jetzt auch schon die Zahl höher gesetzt, als ich gedacht hätte.
Ja.
Ja, dann sag ich 14. 2 Mal am Tag.
Ganz daneben.
Okay.
Deutschland zählt zu den Gewinnern mit 46 Mal pro Woche.
Nein.
Ja.
Also, wer?
Ich kann keine Namen nennen.
Also dann hätten wir, also spätestens, also es hat, guck mal, wir nehmen jetzt hier seit 29 Minuten auf.
Ja.
In der Zeit wären ja schon einige Leute dann schon mindestens einmal weg gewesen.
Ich müsste auch eigentlich mal ganz. Das, oh Gott.
Also ich ist das ein Quellenprinzip oder hast du da mal was anderes außer Facebook aufgemacht?
Nee, das ist von so einer Geodatenseite. Also ich meine, klar, ich habe keine empirische Nachweise, aber. Mhm.
So, nächste Woche geht es um das Gewicht. Also das ist 46, das ist mir zu viel, also ganz in mir ist das persönlich zu viel. Das sind auch 6,6 Mal.
Ja. Also ich kenne locker Leute, die 3 bis 5 Mal gehen. Mhm.
Und dann, wieso regen sich dann, oder regten sich damals, ich weiß gar nicht, ob es so Diskussionen heutzutage noch gibt, aber so Arbeitgeber über Raucher auf, die zwischendurch mal rauchen gehen?
Ja, weil die auch noch 6 Mal kacken gehen, das ist das Problem.
Sag mal, jetzt mal, hören wir jetzt was anderes. Also, ich bin ganz. Es brennt jetzt auch auf einmal irgendwie so ein bisschen.
Ja?
Ja, allein das wird doch wund. Ich bin ganz sprachlos. Wirklich. Also, ich will jetzt, also sagen wir mal so, ich würde mal, ich hau jetzt bei mir einfach mal eine Zahl raus und die heißt 0,9
Mal. 0,9
Mal. Ja. Also ich würde mal sagen, so alle 10 Tage setze ich auch mal aus.
Echt?
Ja.
Nee.
Ja.
Ich glaube, du brauchst wirklich mal Nachhilfe beim.
Also. Nee. Nee. So, und ich will auch keine Bilder haben. Jetzt. Aber.
Du wolltest ja ohnehin das Thema beendet haben jetzt.
Ja, ja. Länger. Strengt euch mal alle an. Das ist fehlende Konzentration, wirklich. So. Ich habe ein Audio-Zitat für dich mitgebracht.
Das ist sehr gut.
Ich spiele es einfach vor. Vielleicht weißt du es sofort, vielleicht nicht.
Man getting bit by an alligator and he screams.
Okay, quiet.
Hey, quiet.
Sit down,
me.
Okay, right in
the ah! Ah!
The first one you did up here was much better.
Oh!
No, not an owl. A real scream of pain.
Ah! Ah! Ah!
Weißt du, was das war?
Also da sollte einer so tun, als würde er vom Alligatoren gebissen. Ich nehme an, das hat irgendwas mit Schauspielerei zu tun.
Mhm.
Vom Akzent her und den Stimmen würde ich sagen, späte 50er, Anfang 60er.
Mhm. Das ist sehr gut. Also exakt sogar 1951.
Irgendwie kam mir der Sprecher auch bekannt vor, aber das.
Also weißt du, was dir bekannt vorkommt, ohne dass du es weißt?
Ah!
Dieser Schrei. Meinst du vielleicht, aus welchem Film das sein könnte?
Ja, vielleicht auch sogar aus welchen Filmen. Also, ich helfe dir mal auf die Sprünge. Das ist der sogenannte Wilhelm Schrei, beziehungsweise der Willem Scream. Und der ist 1951 für die Synchronisation des Films Die Teufelsbrigade gemacht worden, wo so Soldaten durch so einen See warten und tatsächlich der eine von einem Alligator angegriffen wird. Und 1953 ist er dann in einem zweiten Film Der brennende Pfeil, so einem Western, benutzt worden. Und seitdem im Warner Brothers Soundarchiv gelandet. Okay. Und seitdem ist der in hunderten Filmen benutzt worden, dieser Schrei. Also Indiana Jones, Toy Story, Herr der Ringe, Simpsons. Und so richtig auf Touren gekommen ist, weil George Lucas das damals in den, ich kenne jetzt Star Wars nicht, aber in Star Wars benutzt hat, als irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwo runtergefallen sind. Mhm. Da hat der das als Running Gag, diesen Schrei, drunter gelegt. Und seitdem ist das besonders unter amerikanischen Filmemachern, so eine Art Running Gag, den Schrei auch unter andere, also wenn der echte Schauspieler jetzt irgendwo schreit oder sich erschreckt, den Schrei trotzdem leise drunter zu legen. Und das ist der sogenannte Willem Scream. Und der amish Synchronsprecher, Schauspieler namens, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Nicht Ben Bird, das war ja der Sounddesigner von Dings. Habe ich mir aufgeschrieben, weiß ich nicht mehr.
Warum heißt der Willems Schrei?
Weil die Rolle des Soldaten in dem ersten Film Willem, Private Willem ist oder so.
Okay, ja.
Also deswegen ist der Schrei danach benannt. Aber
es gibt einen Namen des Schauspielers, der den ausgestoßen hat.
Der den ausgestoßen hat und tatsächlich ein Synchronsprecher, der das einfach exakt für diesen einen Tag eine Tagesgage dafür bekommen hat. Und bis heute wird es einfach durchbenutzt, der Sound.
Wow. Ja. Was es die alles gibt.
Witzig, ne? Mhm.
Ich dachte, das ist gut, der Schrei. Ja,
man erkennt, also ich habe diese Originalaufnahmen von eben, wo er noch, keine Ahnung, so Regisseuranweisungen oder so dabei sind. Und ich wusste auch sofort in dieser Aufnahme, welcher der Original, also der ausgewählte Schrei ist.
Ja,
weil der probiert herum und dann sagt der Regisseur, ja, nee, mach mal ein bisschen weniger Ohr und ein bisschen mehr so.
Ja. Astra.
Ach, habe ich auch endlich mal wieder eine alte Aufnahme gefunden.
Ja.
Aber ich dachte, das kennst du bestimmt nicht. Obwohl, man kennt es eben doch.
Ja, irgendwie, also dieser Schrei, ich hatte so ein bisschen an Tarzan gedacht oder so. Aber.
Geht mal bei YouTube Willem Schrei ein und da hast du so Filmkompilationen, wo die hintereinander geschnitten sind, die Filmszenen, wo das benutzt wurde. Und man kennt einfach super viele Filme und Situationen, wo das drin ist oder wo der dann wirklich im Hintergrund einfach nur liegt und den eigentlichen Schrei unterstützt.
Ja, glaube ich.
Ja.
Super.
Die kleine Fernsehwelt.
Ja.
Filmwelt,
ja, wie gesagt. Film, ja. Ja, ich hätte drei Fragen an den Fernsehmann.
Hat man ja schon ewig nicht mehr.
Ewig nicht mehr.
Heute ist die Film- und Fernsehfolge.
Ja, ja.
Sollen wir ihn fragen, wenn nicht jetzt, wann dann? Drei Fragen an den Fernsehmann.
Aus aktuellem Anlass. Hast du schon mal in einem völlig autoritären Staat gearbeitet und hattest du offen einen Aufpasser an deiner Seite?
Mhm.
Ja.
Ägypten.
Ausgerechnet Ägypten. Ich meine, ist ja jetzt nicht so autoritär, aber.
Nee, vor allem, ich habe die Story nicht schon mal erzählt?
Du hast mal in Ägypten, glaube ich, eine Nacht im Knast verbracht oder so?
Nee, das war Bahrain.
Bahrain.
In der Asservatenkammer. Ja. Quasi in der Asservatenkammer vom Zoll war ich eingeschlossen, ja. Nee, Ägypten war, das war so, dass wir, normalerweise fährst du da hin und bekommst einen staatlichen Aufpasser als menschliche Drehgenehmigung an die Seite gestellt. Der kam aber nicht, weil der gesagt hat, der hat keinen Bock. Und dann hieß es hier, das ist die Telefonnummer, ruft den einfach immer an, wenn irgendwas ist. Das ist aber vorn und hinten in die Hose gegangen und da wurden wir auch sehr bespitzelt und vom Geheimdienst verfolgt und so.
Ja.
War auch nicht so cool. Aber so richtig so, Warte mal, was da waren schon einige komische Länder bei immer. Ich musste auch für irgendwas musste ich meinen zweiten Reisepass mir organisieren, weil ich irgendwo in einem Land war, was das andere Land dann nicht so. Also weißt du, wo du mit dem einen Reisepass nicht in das andere dann kommst. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das für eine Kombination war. Aber der eine. Also ich habe
Libanon und Israel warst du noch nicht, oder?
Nee. Ich weiß nicht, ob das, kann das wegen einem afrikanischen Staat gewesen sein? Oder war das sogar wegen Ägypten? Ich glaube, das war sogar wegen Ägypten, weil dachte, da lief auch noch was wegen der Zollvorführung falsch. Und dann wurde mir im Reisepass wurde mir der Zollwert unseres Equipments hinterlegt. So, mhm. Ganz merkwürdig. Also wir haben die einfach in diesen Reisepass auch so reingemalt. Das war eine ganz, ganz komische Geschichte. Mhm. Also da haben wir noch mit so, also das ist jetzt, das wäre eine Podcast folgenfüllende Erzählung, aber da, wir haben mit Tauchern gedreht und ich war als einziger nicht mit unter Wasser und im Wasser, sondern war draußen und habe da gedreht. Oder ich glaube, ich hatte gar keine Kamera mit dabei, sonst hätte ich mich ja gekuscht. Und dann fuhren auf einmal so schwarze Jeeps vor, wo dann so Geheimdienstler ausgestiegen sind. Und dann konnten wir den anderen, die unter Wasser waren, gerade noch sagen, kommt nicht hoch. Ne, weil dann hätten ja. Ich hatte keine Kamera, sonst wäre ja was passiert. Und dann konnte man denen noch irgendwie plausibel erklären, dass wir da privat sind. Und das ganz, obwohl die genau wussten, was los ist. Also wir hatten so Verfolger hinter uns, die uns 24 Stunden am Tag verfolgt haben.
Aber die haben nicht gleichzeitig auch als Übersetzer fungiert oder so?
Nein. Die einen wussten auch nicht von den anderen. Ägypten ist so, dass die eine Behörde nicht weiß, was die andere macht. Und die haben allein sieben verschiedene Polizeiorganisationen da. Ja.
Und das war alle Konkurrenz untereinander.
Konkurrenz untereinander. Ja. Und die einen, die uns verfolgt haben und die dann auch so vor dem Hotelzimmer saßen, wenn man da angekommen ist, oder sich dann in Anführungsstrichen schnell versteckt haben, wollten auch immer ganz genau, dass wir sehen, dass die da sind. Mhm. Also inklusive einer Situation in einem Café, wo irgendwann mal sich ein paar Tische weiter so ein Typ hingesetzt hat mit einer Zeitung, wo ein Loch dran war.
Wie im Film.
Ja.
Wie bei Agatha Christie.
Also so richtig, richtig schlecht. Und dazu lief, ich weiß es bis heute, dazu lief Yellow Submarine auf so kleinen Lautsprechern.
Cool.
Nee, oder so ganz schlecht, so, weißt du, so eine staubige Straße irgendwo in so einem Taucherort in Ägypten. Und dann fuhr so ein Verkaufswagentyp mit so einem Bollerwagen vorbei, der irgendwie Sachen verkauft hat. So dreckige, staubige Klamotten hatte, aber so piekfeine Lackschuhe an. Und so. So, ja, du verkaufst hier gar nichts. Nee, das war auch tatsächlich, das muss ich aber auch ehrlich sagen, obwohl das da jetzt nicht so autoritär ist, aber durch diese ganzen Behörden, wo die einen nicht wissen, was die anderen machen, war ich zum ersten Mal froh, als ich im Flugzeug dann also auch wirklich wieder drin war, sondern als die Tür auch zu war und Boarding completed war.
Ja.
Weil da war ich zum ersten Mal froh, wo ich dachte, jetzt sitze ich wenigstens in einem deutschen Flugzeug und die Türen sind zu.
Ja. So. Und die hol dich hier nicht mehr raus.
Also die hatten auch irgendwie unsere Reisepässe bei der Einreise in dem Ort an irgendeiner Grenzkontrolle hatten die auch eingesackt, die wir dann eine Woche später da abholen mussten. Und dann wollten die uns die nicht wieder aushändigen und so. Oh, das war furchtbar. Und dann wirklich teilweise heimlich in irgendwelchen Privatwohnungen gedreht, wo wir nicht, also in den Wohnungen durften wir natürlich drehen, aber oder in diesen Häusern. Aber dann in der Hoffnung, dass keiner über die Mauer guckt und oh.
Scheiße.
Ja. Und das Ganze für Goodbye Deutschland, für Vox.
Echt?
Ja, ohne Scheiß. Noch nicht mal irgendwas Geiles Investigatives oder so, ne? Mit einem Bein im Knast wegen Goodbye Deutschland.
Als du noch als Kameramann mit so Leuten wie Dieter Bohlen gearbeitet hast, ne? Und speziell Bohlen interessiert mich natürlich, aber weil der ist ja schon sehr anspruchsvoll so in seinem Benehmen auch. Wie viele Assistenten, Visagisten und Wasserträger sprangen da um den rum?
Das ist nicht mehr als Dass so ab einem gewissen, heißt das ab einem gewissen Popularitätsstatus, so ab einer gewissen Größe, kann man mal sagen, bringst du deine eigenen Leute mit? Oder, oder willst du, dass du deine eigenen oder immer die gleichen Maskenbildner, Kostümleute hast? So, das ist dann die Voraussetzung. Wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr die, also entweder bringe ich die mit oder und müsst die dann auch entsprechend bezahlen oder wenn ich komme und ihr mich haben wollt, dann müssen aber die und die und die vor Ort sein.
Ja, ja.
So. Und das, da hast du was, ne? Da hast du den, hast du die Maske, hast du das Kostüm. Meistens so ein Management oder ein Abgesandter des Managements, der dabei ist, wenn es eine große Agentur ist. Und sonst viel mehr nicht. Also vielleicht noch ein Fahrer. Und ich, also damals hier so beim, als Supertalent die Hochzeit hatte vor 10, 15 Jahren, da hatte Bohlen auch so einen festen Security-Typen aus dem Team. Also von der Security-Firma, der aber sich irgendwann selbstständig gemacht hat und nur noch, glaube ich, mit Dieter unterwegs war.
Aha.
Und dann auch immer in der ersten Reihe hinter ihm gesessen hat.
Mhm. So, also im Publikum quasi, aber in der ersten Reihe.
Ja, also, ja, weiß ich nicht. Also, gibt es so oder so, ne? Also, ich habe mal gehört, Schöneberger reist in einem Team von 8 Leuten.
Boah.
Aber die hat ein eigenes Team halt. So, und die reisen komplett rum.
Boah.
Ja, klar,
die müssen alle bezahlt werden.
Bei Frauen hast du dann auch noch, klar, da hast du dann wahrscheinlich da hast du eine Person für Haare, eine Person für Make-up. Das ist wahrscheinlich dann auch noch aufgeteilt, ne?
Mhm.
Und Dieter hatte auch immer einen Wunsch, den er, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber ich kann jetzt auch keinen Namen nennen, aber der hat auch immer den gleichen Kameramann vor Ort.
Ja.
Und wenn das aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich ist, ist der trotzdem da und ist einfach nur da, um da zu sein.
Okay.
Einfach nur, um Sicherheit zu geben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber damals war das so. Da wurde der dann oft, da haben wir so Sachen gemacht dann auch, wo ganz klar war, das machen wir. Und dann mussten wir den trotzdem dazu buchen quasi als, also der war total, ist ein total netter Typ. Ich kenne den seit 100 Jahren. So, ne? Aber der musste dann immer zum ist alles gut, was die machen. Das ist gut, was die machen. Das ist okay. So.
Oh Mann.
Ja, ja.
Ja, der Dieter.
Dann hast du aber andererseits auch wieder so komplett pflegeleichte Leute, die eher davon genervt sind, wenn dann schon wieder das Management sich einmischt und dazwischen stellt.
Mhm.
So, weil so Managements können oft auch gerne so ein bisschen bevormundend sein, sagen wir mal so. Dass dann irgendwie ein Wunsch an einen Moderator oder an irgendwen ist. Und sich dann von hinten schnipsenderweise das Menschen ein. Nein, das machen wir nicht.
Aha.
So, klar, weil dann, die kennen sich oft ja besser in der, oder länger schon in der Szene aus und wissen dann, es mag zwar jetzt auf den ersten Blick irgendwie schön sein, die und die Aktion zu machen, wirkt aber total blöd.
Mhm. Zeigt den Künstler nicht von seiner besten Seite.
Ja, so. Mhm. Aber da gibt es wirklich von bis. Kann man jetzt nicht so, also man kann es auch nicht auf die Größe oder auf
Haben diese Leute auch sowas wie einen Rider?
Das kann ich dir nicht sagen. Bestimmt. Also wenn es so Personalanforderungen gibt, gibt es hundertprozentig auch. Also du meinst so eine Vorgabe, was alles in der Garderobe vorhanden sein muss, zum Beispiel.
Ja, genau. Ja. Drei Flaschen Whisky und
Im Zweifel, das meinte ich ja schon mal, im Zweifel wird das immer, wollen die Künstler selber das gar nicht, sondern dann ist das auch schon wieder so eine Sache, die vom Management
genau. Mhm.
da so reingereicht wird. Und aber bei so Leuten weiß ich das nicht, ob das gang und gäbe ist, dass dann sowas vorgereicht wird.
Ja. Bestimmt.
Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Aber, weißt du, die fetten Jahre sind ja auch vorbei.
Ja.
So, und ich weiß noch, damals, als ich angefangen habe, 2004, gab es die Sendung Top of the Pops noch.
Mhm.
Die ja schon in Deutschland sehr, die lief zwar so ganz bescheuert, ich glaube, samstags nachmittags. Ein ganz komischer Sendeplatz. Ja. Aber das war ja schon eine musikalische Größe noch im deutschen Fernsehen, weil da wirklich große internationale Stars hingekommen sind. Und da haben wir oft, die Aufzeichnung war immer donnerstags und wir sind immer Donnerstag, also donnerstags abends war die Aufzeichnung um 18 Uhr oder so und wir sind immer donnerstags mittags hingefahren und haben schon mal so Interviews mit den Künstlern gedreht. Und da weiß ich noch, da waren diese Künstlergarderoben, waren voll ausgestattet mit Getränken mit und ohne Alkohol, Früchten, Essen, Süßigkeiten und oft haben die diesen Raum nie betreten, weil die sind dann auf den letzten Drücker gekommen bei uns in den Interviewraum und sind von da direkt auf die Bühne. Mhm. War immer gut für uns, weil donnerstags musste ich immer nie mich um Essen kümmern. Ich hab's immer, ich hab's immer lecker essen.
Aus den ungenutzten Garderoben.
Ja. Mhm. Ich habe sogar noch aber das war dann nur noch ganz kurze Zeit, die Zeit mitbekommen, wo auch in so Garderoben dann das waren Sponsorings von Zigarettenmarken waren. Mhm. Da lagen dann so geöffnete Schachteln Nil zum Beispiel rum. Aber das war noch vielleicht 2 Jahre und dann hat es auch aufgehört.
Mein Gott. Dritte und letzte Frage. Ohne welches Werkzeug oder Gerät könntest du auf einem Dreh nicht leben?
Kamera.
Das ist klar.
Oder wie, was meinst du jetzt?
Ja, so, jeder hat doch irgendwie, keine Ahnung, speziell so im technischen Bereich irgendwie ein Werkzeug in der Tasche oder so.
Die klassische Antwort, die du jetzt wahrscheinlich erwartest, ist sowas wie ein Leatherman oder sowas.
Ne? Ja, zum Beispiel.
So ein Multitool.
Ja.
Ja, ist aber eher auf so Produktion, wo du Großproduktion, richtig viel Technik hast. Mhm. Viel Kabel ziehen musst, ne? Also so viel kleben musst, viel Kabelbinder. Also, oder wo du auch wirklich handwerklich irgendwie viel arbeitet. Mhm. Ich würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, auf jeden Fall eine Taschenlampe.
Ja.
Deswegen habe ich ja bis heute diese kleinen Mini-Taschenlampen in Hosen, Hosentaschen, eine links, eine rechts, weil es einfach super praktisch ist, weil man ständig und auch auf dem Dreh muss ständig irgendwo hinleuchten und reinleuchten oder irgendwo mal reingucken oder in irgendeiner Techniktasche, wo wieder was unten auf dem Boden rumliegt.
Aber warum zwei? Weil du.
Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, weil die eine weg war. Dann habe ich mir eine Ersatzlampe für die andere, also für eine Ersatzlampe gekauft. Dann habe ich die andere aber wiedergefunden. Und dann dachte ich, weiß nicht, warum auch immer, irgendwann eine links oder links und rechts in der Hosentasche. Bis ich festgestellt habe, das ist super praktisch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel unter meinem Schreibtisch liege und da irgendwelche Kabel mache, dann hat man ja oft dann mit der rechten.
Du hast nur eine Hand frei.
Du hast nur eine Hand frei und dann musst du nicht über Kreuz in die andere Hosentasche greifen, sondern du kannst immer mit der richtigen Hand in die richtige Hosentasche greifen und hast da ein Lämpchen drin. Ich weiß, das fällt jetzt wieder unter die Rubrik Daniel nerdet rum.
Ja. Ich dachte auch so in die Richtung, weil ich habe meistens ein Taschenmesser in der Tasche, aber kein großes mit allem, was man glaubt zu brauchen, inklusive Säge und so ein Scheiß, sondern ein kleines. Und da benutze ich tatsächlich nur das Messer und den Flaschenöffner.
Was machst du, was musst du denn ständig schneiden?
Och, wenn ich jetzt hier im Garten rumwühle und irgendwas schneiden muss und habe gerade keine Gartenschere dabei oder jetzt in der Küche brauche ich das natürlich nicht, aber wenn du so unterwegs bist und irgendwas muss geschnitten werden, hast du ein
Taschenmesser. hast du ein Messer auf Tasche.
Ja. Irgendwas festbinden und was weiß ich irgendwie.
Ist denn so ein klassisches Schweizer Taschenmesser, ne? So ein kleines, kriegt man doch theoretisch auch mit einer Hand auf, ne? Dass du mit dem Daumen das Messer da so rausklappt.
Schwierig.
Weil dann wäre es ja schon wieder verboten, mit sich zu führen.
Ja.
Also den großen Leatherman, den ich habe, den darf man nicht mit sich führen, offen, weil das ein Einhandmesser ist. Ich kann das Messer mit einer Hand aus, also kannst du mit dem Daumen. Ja. Es rastet ein. Das ist das.
Ah, okay.
Die Klinge rastet dann ein und du hast ein starres Werkzeug in der Hand.
Ja. Da. Den Taschenmesser kriegst du einhändig so gut wie nicht auf.
Nee, und ich glaube, weil es keine einrastende Klinge ist.
Ja, und die Klinge hat, ich glaube, ab einer bestimmten Länge.
Auch das,
das kann auch das erst gefährlich.
Außer also, so ein kleines, flaches Tal, aber da wüsste ich wirklich nicht wofür.
Mhm. Okay.
Aber kurz nochmal zu den zwei Taschenlampen, wie sehr man sich dran gewöhnen kann, wenn ich abends weiß, ich werde die Couch nicht mehr verlassen und ich mir so eine Jogginghose oder irgendwas anziehe, packe ich mir nur noch die linke Lampe in die linke Hosentasche, weil ich in der rechten Tasche immer meine, zusätzlich auch noch meine AirPods, meine Kopfhörer habe. Aha. In dem Case. Und dann ist mir da zu viel Grommel in der, ne, weil die so eine Jogginghosen Innentaschen, die labbern ja in der Hose einfach so innen drin und das ist mir dann zu viel. Und wie oft ich da in die rechte Tasche greife und denke so, ah, jetzt muss ich ja da hingreifen. Weil ich da nur eine Lampe habe, weißt du?
Was machst du denn am Sofa mit einer Taschenlampe?
Ja, da fällt irgendwann runter in eine Ritze.
Ach so,
oder?
Ja, okay.
Ich bin ja neulich in dem Alter, wo ich Flutlicht im Wohnzimmer habe.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht brauchst du mal eine Brille.
Nein, lesen kann ich super. Was tatsächlich mittlerweile, ich brauche im Licht. Aber nicht, weil ich sonst unscharf sehe, sondern weil mir ist halt einfach alles immer zu dunkel.
Ja. So. Du fängst früh damit an, aber das ist ein sicheres Zeichen von älter werden.
Ja, was heißt, ich fange früh damit an, ich werde älter. Ach ja. Ich habe hier noch ein bisschen Musik mitgebracht.
Ach ja.
Aber waren wir denn jetzt eigentlich durch mit den TV-Fragen?
Wir waren durch
mit den TV-Fragen. Dann machen wir das auch ordnungsgemäß zu.
Wieder nahmen wir ihn ran. Drei Fragen an den Fernsehmann. Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ich habe schon wieder was mitgebracht, wo ich dachte, wir hätten es hundertprozentig drauf. Mhm. Nämlich was von der britischen, ist das noch New Wave? So, aber New Order.
Ja.
Ist das ist irgendwie was zwischen Elektronik, Rock und
rein
Alternative Rock, Elektronik, ja. New Wave.
Rein zeitlich betrachtet ist das wahrscheinlich noch New Wave.
Ja, ne?
Ja.
Und da habe ich der True Faith mitgebracht. Und ich bin mir nicht sicher, also es ist von 1986 ursprünglich. Die haben es 1994 aber nochmal rausgebracht. Und die Version klingt total anders. Mhm. Also es ist kein klassischer Remix, sondern das ist neu aufgenommen, denke ich. Ja. Und ich kann mich nicht entscheiden, welche Version ich besser finde. Deswegen darf heute jeder selbst entscheiden, was er auf die Liste tut. Also entweder True Faith von 1986 oder von 94. Die 94er Version heißt auch Apostroph 94 hinter dem Namen. Vom Album Brotherhood. Fange ich drauf. Hör mal rein, du bist ja auch sehr auf Mastering-Ohren aktuell. Ja. Hör mal rein, was da anders ist.
Ja, das interessiert mich tatsächlich.
Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich dachte, ich entscheide mich jetzt für eine Version. Konnte ich aber nicht, weil ich finde beide gut. Die 94er ist natürlich der Zeit geschuldet etwas dicker, etwas lauter, etwas fetter schon. Heißt aber nicht, dass die andere nicht besser ist.
Der Song sagt mir jetzt im Moment gar nichts.
Kennst du? Doch,
kenn ich?
Ja.
Den kennst du. Ich habe was mitgebracht, was Tacken älter ist, von 1971. Wollte ich immer mal auf die Liste hauen. Sagte Carole King was?
Ja.
Von dem Album Tapestry von 71 habe ich den Song It's Too Late mitgebracht. Mhm. Kennt wahrscheinlich jeder, nicht unbedingt in der Version, sondern in einer früheren Version. Denn die gute Frau war schon mit 17.
Wie heißt die gute Frau?
Carole King.
Ich habe gerade was anderes verstanden. Dann weiß ich nicht, ob ich sie kenne. Ach so. Ich dachte gerade, wieso nennt er sie jetzt sie?
Ach so. Ja, es ist eine sie. Mit 17 hat die schon zahlreiche Hits in den frühen 60ern, so Pop, Doo-Wop und solche Sachen, mit ihrem Mann Jerry Goffin geschrieben. Mhm. Daher, man kennt quasi das, unter vielen Songs der 60er steht drunter Goffin King.
Okay.
Und das war nämlich Carole King mit Jerry Goffin. In den 70ern hat sie dann sich endlich getraut, war eher schüchtern, so die Frau, er hat sich getraut, ein Soloalbum zu machen, was bis heute eins der bestverkauften Alben überhaupt ist.
Oh. Mhm.
Das Album heißt Tapestry. Der bekannteste Song auf dem Album ist You've Got a Friend. Mhm. Und It's Too Late ist quasi ein Remake eines Hits, den davor andere mit ihrem Song gehabt haben.
Ah ja. Aber kennt man das?
Kennt man, gut. Kennt man.
Gibt's auch nur in der einen Version, nehme ich an.
Von ihr selbst, ja. Mhm.
Ja, hätte ja sein können, dass sie es auch 8 Jahre später nochmal rausgebracht hat.
Nein. War nicht nötig.
Ja, schmeiß mal auf die Liste.
Jo.
Beides drauf. Ich suche mir noch eine Version aus, die ich mit drauf packe. Mache ich noch schnell. Ich habe noch einen ganz kleinen. Du weißt ja, es muss gelernt werden und es muss auch
den erzieherischen Auftrag.
Und es muss der richtige Satz muss erklären. Ich habe heute was ganz Kleines aus der Rubrik DIN 5008.
Natürlich.
Aber auch nur was ganz Kleines. Wenn du eine Auslassung andeuten möchtest, im Sinne von du dann machst du ja Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Wusstest du, dass man das nicht mit dreimal Punkt drücken macht?
Ich habe schon mal gesehen, wie sich, also wenn man 3 Punkte eingibt, irgendwo in Word oder so, ändert sich der Punkteabstand. Wenn das erkennt, dass man
genau
die 3 Punkte setzen
richtig,
will.
Genau. Das ist tatsächlich, also wenn man 3 Punkte hintereinander macht in einem Nicht-Textverarbeitungsprogramm, im E-Mail-Programm zum Beispiel, dann ist das der falsche Punktabstand. Also wenn es gibt auch dieses typische Auslassungszeichen mit der eckigen Klammer, 3 Punkte, eckige Klammer. Mhm. Da kommt wirklich dieses Auslassungszeichen beziehungsweise Fachtermini Ellipse hin.
Ja, ja.
Und da kommt man ran mit Alt-Punkt. Und dann setzt er dir automatisch diese 3 Punkte. Weil die haben die Spationierung, also die Leerzeichen, also die Abstände zwischen den Punkten.
Ja.
Die ist etwas enger, als wenn du Punkt um Punkt machst. Mhm. Aber du hast vollkommen recht. Textverarbeitungsprogramme, wo du das machst, erkennen das und setzen das automatisch in diese Ellipse um.
Ja.
Und was oft falsch gemacht wird, wenn du jetzt sagst, du alter Punkt, 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 ist vollkommen klar. Da kommt kein Leerzeichen zwischen.
Ja.
Aber wenn du jetzt, scher dich doch zum dann kommt ein Leerzeichen zwischen, weil du lässt ja das Wort dahinter aus und nicht, du beendest das Wort ja nicht vorzeitig. Mhm. Also, man liest dann oft so Sätze, die abgebrochen werden mit dem Punkt. Dieser Punkt, Punkt, Punkt war ja so Ende der Nullerjahre auch sehr inflationär überall benutzt. Man hat ja jeden Satz mit Punkt, Punkt, Punkt angefangen und Punkt, Punkt, Punkt beendet. Gerne genommen.
Ja. Also so in WhatsApp-Nachrichten mache ich auch immer noch gerne so 3 Punkte, wenn ich weiß, dass ich dazu gleich noch weiterschreibe.
Boah, da kannst du aber froh sein, dass du keine jungen Mitarbeiter hast. Das finden die Jungen heute ganz scheiße.
Warum denn?
So die junge Generation empfindet so Sachen als unhöflich, komischerweise.
Was? Mhm. Ist mir doch egal.
Weißt du, was übrigens auch als höchst unhöflich empfunden wird von der Generation Z? Dieser Emoji Daumen hoch.
Warum?
Weil das so von oben herab abgetan ist. So, ja, gut.
Ist ja der Generation Z gegenüber auch so.
Soll ja auch genau das ausdrücken. Nee, wird gar nicht gern gesehen. Und über die Punkt und Punkte habe ich letztens auch rollende Augen gesehen.
Echt? Mhm. Mein Gott, das können mich mal.
Ja. So, nämlich.
Wir haben das Texting quasi erfunden.
Ja, eben.
Eben.
Frechheit. Ja, so viel heute aus der kleinen Rubrik.
Ja.
Punkt, 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 Schrägstrich, Ellipse. Warum das Ellipse heißt, weiß ich auch nicht. Und Windows ist mal wieder so richtig scheiße. Ne? Bei Windows musst du schon wieder alt und dann so eine Zahlenkombination eingeben. Aber machen die ja immer. Mehr dazu nächste Woche. Ich bin dazu jetzt leer geredet, insgesamt.
Ja, das ist mal was Neues.
Ne? Mhm. In diesem Sinne, glaube ich, mache ich jetzt hier schon mal, ich gehe schon mal so langsam. Ich ziehe mir ja schon mal die Schuhe an, bind mir die Schnürsenkel zu. Oh, mal ganz kurze Frage. Du hast ja auch schon mal mit ganz kleinen Menschen zu tun gehabt. Ab welchem Alter kann man sich...
Mit Pygmäen, meinst du?
Ja. Ab welchem Alter kann man sich die Schnürsenkel binden?
Boah, also ganz unterschiedlich.
Also ich hätte jetzt gesagt, spätestens ab der ersten Klasse.
Sollte das tatsächlich so sein.
Hat man sich die Schnürsenkel zu binden,
oder? Ja, war mal so eine Regel.
Also
im Kindergarten lernen die das.
Also ich bin mir sicher, dass das Voraussetzung bei mir war, dass ich in die Schule darf, dass ich mir Schuhe zubinden kann. Aber nee, weil ich komme nur drauf, weil ich habe letztens, ich quasi, wenn es E-Mail-Adressen bei uns in der Firma, also wenn E-Mails ankommen, dessen E-Mail-Adresse ist, bei uns gar nicht existiert, landen die automatisch bei mir.
Ja.
Und ich habe jetzt total oft irgendwie immer so ein Elterninfo-Klassenverteiler bekommen von irgendjemandem, der ein Kind bei uns hat. Ich habe aber noch nicht ganz rausgefunden, wer es ist. Und ich bekomme halt immer den Rundbrief von der Klassenlehrerin aus der Klasse 3b oder so. Und da war letztens unten die Anmerkung drunter, dass die Lehrerin etwas erschrocken darüber war, wie wenig Kinder eine Schleife binden können. Und dann dachte ich, Moment mal, in der dritten Klasse,
wow,
muss man doch Schleife binden können.
Dachte ja, sicher.
Ne?
Natürlich.
Also ich mal...
Also ich meine, ich musste... In der Oberstufe musste ich einigen beim Sport, nach dem Sport auch helfen, die Schuhe wieder anzuziehen. Ne?
Auf welcher Schule warst du denn?
Ich gute Frage.
So, in diesem Sinne mache ich es schnell, schlag die Tür von innen zu, von außen zu, überlasse die letzten Worte im Recht weg. Bedanke mich aber trotzdem vorher noch fürs Zuhören und wir sehen uns hören uns zur 261. Folge nächste Woche an dieser Stelle hier wieder. Tschüss.
Ja, und ich schließe die Tür von innen ab. Bis nächste Woche, Marit Jod, schwenkt der Hut.